Grüezi miteinander, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute freut es mich ganz besonders, dass wir ja von Rang und Namen heute ganz oben einsteigen. Wir haben hier die Frau Fürstin, euer Durchlaucht Gloria von Thurn und Taxis hier bei uns zu Gast. Unsere Zuschauer kennen Sie selbstverständlich. Frau Fürstin, vielen herzlichen Dank, dass Sie Zeit haben. Mich interessiert natürlich bei Ihnen ganz speziell, Sie sind bürgernah, Sie sind quasi das Sensorium des deutschen Wählers. Was ist da im Osten mit ein bisschen Distanz jetzt? Es ist auch ein bisschen gesetzt und gesättigt. Was ist da im Osten genau passiert? Wie lautet da Ihre zentrale Erkenntnis von diesen Wahlen in Sachsen und Thüringen?
Also, der Osten hat natürlich erst vorgestern den Kommunismus hinter sich gelassen und ist sehr, sehr sensibel und vorsichtig mit allem dem, was Meinungsfreiheit, was diktatorisches Verhalten. Und für die ist natürlich das, was heute aus Brüssel kommt, dass da fühlen die sich an ihre Vergangenheit erinnert. Die möchten nicht so gerne, dass von oben bestimmt wird, was sie zu tun haben. Und dieses Gefühl ist eigentlich ein großer Vorteil für uns, weil es ist ein sehr guter Seismograf, wenn die Regierung übergriffig wird. Sie schreiben zwar überall Demokratie drauf, aber es gehen sehr viele Dinge an der echten Mitsprache vorbei. Und das merken die Menschen im Osten eher und sind deswegen tendenziell konservativer wie der Westen, weil sie eben den Sozialismus rausschnuppern können. Der lauert da und das spürt der Osten. Und deswegen ist der Osten für uns sehr, sehr wertvoll. Das ist eigentlich die erste Sache, die man sagen kann. Und dann muss man sagen, der Osten hat natürlich gezeigt, dass sie mit den Altparteien oder den Kartellparteien nicht viel anfangen können. Denn man muss schon konstatieren, auch das ist sehr ähnlich. Der ehemaligen DDR gab es ja auch mehrere Parteien, aber die hatten alle das gleiche Programm. Und so ist es ja bei uns mittlerweile auch. Also man muss sagen, eigentlich sind alle grün. Die Roten sind grün, die Schwarzen sind grün und die Grünen sind grün und innen rot. Und das sind auch Parteien, die den Krieg wollen. Das sind die Kriegshetzerparteien, die wollen, dass wir also gegen Russland kämpfen. Denn der Ukraine-Krieg ist ein Stellvertreterkrieg zwischen Amerika, China und Russland. Und wir werden zwischendrin aufgerieben und auch das merken die Menschen im Osten. Die wissen ganz genau, hier passieren Dinge, die nicht in unserem Interesse sind. Und sie möchten keinen Krieg mit Russland und sie möchten keinen Krieg mit der Ukraine.
Würden Sie jetzt sagen, diese Wahlen im Osten sind für Deutschland, Sie haben das diesen Seismografen im Osten angesprochen, würden Sie sagen, dieses Sensorium, dieses Verdikt ist gut für Deutschland? Oder würden Sie sagen, diese Wahl hat noch mehr Chaos veranstaltet, Deutschland noch einen Brandherd mehr, quasi in Deutschland noch einen Brandherd mehr verursacht, als man sonst schon hat?
Nein, auf keinen Fall. Die AfD ist ein sehr, sehr gutes Mittel, um im Parlament wirklich wieder Diskussionen hervorzurufen. Die waren sich ja vorher alle einig. Ich meine, die Kanzlerin Merkel hat es wirklich verstanden, die Chefin von allen zu sein. Die war und hat also ihr Programm. Und das ist also, kann man sagen, das Programm, was Washington möchte, hat sie halt durchgedrückt und hat eine sehr gute Führungspersönlichkeit. Und jetzt ist halt ein bisschen mehr Geschrei, aber wollen tun die alle das Gleiche. Und die AfD ist die einzige Partei, die diese zwei wichtigen Themen, nein, drei wichtige Themen, den Ukraine-Krieg haben wir angesprochen, dann kommt die Energiewende. Die Energiewende oder Net Zero ist ein Synonym für Menschenverarmungsprogramm. Man möchte den Menschen mit einer Sondersteuer oder mit mehreren Sondersteuern in die Tasche greifen und sie sollen sich dabei wohlfühlen, weil sie tun ja was für den Klimawandel. Mittlerweile hat sich aber rumgesprochen, dass Deutschland alleine den Klimawandel gar nicht beeinflussen kann. Der Klimawandel kann nur beeinflusst werden, wenn überhaupt dann, wenn unilateral, also die ganze Welt zusammen an einem Strang zieht, denn das Erdöl, was wir nicht kaufen, wird von anderen Ländern gekauft und wird auch in die Luft emittiert. Der Himmel ist für uns alle. Also die Energiewende interessiert den Osten nicht, weil sie wissen, dahinter versteckt sich ein Ökosozialismus. Und das Dritte natürlich die Einwanderungspolitik. Die drei Kartellparteien haben ja nur Schaufensterdeklarationen gegeben mit den 27 Afghanen, die jetzt mit 1000 Euro, was ein Jahresgehalt ist, nach Afghanistan zurückzuschicken. Das war ja wirklich, das ist ja das ist Kosmetik. Eine echte Wende in der Einwanderungspolitik müsste gewollt sein, aber sie ist politisch nicht gewollt. Sie können nicht auf der einen Seite seit 40 Jahren die Abtreibung finanzieren und die ungeborenen Kinder im Bauch auf Staatskosten umbringen und dabei gleichzeitig in Afrika die starken jungen Männer holen und sie bei uns einführen, weil wir uns nicht mehr reproduzieren. Das ist ja auch widersinnig. Da sind die, ist die AfD auch dagegen. Also Einwanderungspolitik, Energiewende und Ukraine-Krieg sind die drei wichtigen Komponenten, die der Osten nicht will und auch mit der Wahlstimme gezeigt hat, dass sie sich da durchsetzen wollen.
Was würden Sie jemandem in Deutschland sagen, der ein ungutes Gefühl hat mit diesem Aufstieg der AfD? Das mag ja nicht jedermanns Sprache sein. Die Rhetorik ist teilweise sehr rabiat. Die Emotionen kochen hoch. Viele Menschen in Deutschland, wenn man mit ihnen spricht, jetzt von außen betrachtet, die fühlen sich, die haben ein bisschen ein ungutes Gefühl. Wie würden Sie so jemandem
begegnen.
antworten? Was würden Sie da sagen?
Ich würde sagen, lest das Parteiprogramm durch und schaut euch mal wirklich ein Interview von Björn Höcke oder Alice Weidel oder Maximilian Graf von Anfang bis Ende an. Und dann werdet ihr feststellen, dass das absolut vernünftig ist, was diese Leute sagen. Da ist überhaupt nichts Rechtsradikales. Dann gibt es vor allen Dingen noch wichtiger, eine Monatszeitschrift, die praktisch die intellektuelle Mutter dieser AfD ist. Die heißt Sezession. Da können Sie also suchen. Sie finden nur hervorragende, intellektuell hochstehende, seriöse Artikel. Da ist mitnichten etwas Rechtsradikales zu finden. Man muss sich also mit diesen Leuten befassen, das lesen. Und dann weiß man, wo die stehen. Alles andere ist natürlich Propaganda der Kartellparteien, die natürlich auf Teufel komm raus verhindern wollen, dass diese Leute an die Macht kommen. Was man zugestehen muss, ist, dass man sagen muss, die sind erst gestern entstanden. Und das ist natürlich ein wilder Haufen sehr schwer zu führender, reaktionärer Persönlichkeiten. Also das war ja bei den Grünen am Anfang auch so, obwohl bei den Linken ist das Kaderdenken viel stärker ausgeprägt wie bei den Rechten. Die Rechten sind alles Individualisten. Die Linken ordnen sich in Parteistrukturen leichter ein. Das sehen Sie ja jetzt beim Sarah Wagenknecht. Die haben sich, die sind kadermäßig organisiert, sie an der Spitze, das funktioniert sofort. Die Rechten, da hat jeder seins, da weiß jeder, dass jeder hat Recht, rechts, jeder hat Recht. Aber das heißt nicht, dass die rechtsradikal sind. Das heißt absolut, dass da vernünftig ist und für uns lebenswichtig, damit wir überstehen als Land, weil die Deindustrialisierung, das ist ein linkes Programm. Diese Verteuerung, dass nur noch die Superreichen sich alles leisten können, dass der Mittelstand verschwindet. Es wird ja jetzt schon gesagt, dass in Amerika praktisch nur noch vier Großkonzerne das ganze Land kontrollieren. Ja, da sind wir beim Sozialismus. Wir brauchen Wettbewerb, wir brauchen Mittelstand und wir brauchen, dass alle Menschen, es allen Menschen gut geht und nicht oben eine kleine, superreiche Schicht wie im 18. Jahrhundert. Thun und Taxis war im 18. Jahrhundert auch noch wahnsinnig reich. Aber wir haben Vermögen verloren, weil sich das auf mehrere Schultern verteilt hat und das einen Sockel, einen schönen, guten Sockel Mittelstand gegeben hat, mit dem Erfolg, dass sich alle Leute was leisten können. Eine Wohnung im Ausland für die Ferien, vielleicht sogar zwei Autos, vielleicht, dass die Kinder alle studieren können. Und all das steht jetzt auf der Kippe, denn mit dieser Politik, die jetzt betrieben wird, das ist eine Politik, die es den Mittelstand zerstört.
Was würden Sie eigentlich, das interessiert mich jetzt gerade, Sie haben jetzt dieses Wort rechtsradikal, haben Sie oft benutzt. Was würden Sie als rechtsradikal bezeichnen? Wann wird es sogar Ihnen ein bisschen ungeheuerlich? Wann, ab welchem Zeitpunkt, wann kippt's?
Also die Ästhetik spielt natürlich eine Rolle. Wenn jemand immer nur in Springerstiefeln rumläuft und mit so einer furchtbaren Nazi-Frisur und vielleicht sogar Nazi-Embleme auf dem Hemd oder der Jacke trägt, wäre ich schon etwas vorsichtig. Mich mit so jemandem zu unterhalten, wäre ich vorsichtig. Aber wenn es ein normaler Mensch ist, mit der normal im Anzug und Krawatte oder normal rumläuft und nur die Ansichten vertritt, dass man die Einwanderung kontrollieren muss, dass eine Familie aus Vater, Mutter und Kind besteht und dass man dass man wieder günstige Energiepreise und dass man mit Russland im Frieden leben muss, weil das nun mal unser Nachbar ist, dann ist das mitnichten rechtsradikal. Und Sie müssen sich ja vorstellen, dass selbst ich bin als rechtsradikal bezeichnet worden, weil ich gegen die Abtreibung bin. Aber die Abtreibung ist sinnlos. Wir haben keinen Nachwuchs. Wir reproduzieren uns nicht mehr. Wir müssen uns dringend wieder. Wir können nicht Afrika leerräumen. Früher oder später werden die Afrikaner sagen: Moment mal, Leute, ihr holt uns unsere stärksten Männer weg. Die brauchen wir selber.
Können Sie sich eigentlich erinnern, wann solche Ansichten, die Familie, Migration, das, was Sie eben beschrieben haben, können Sie sich erinnern, wann sowas, was eigentlich früher völlig normal war, als rechtsradikal gelabelt wurde? Wann hat das angefangen eigentlich?
Ich würde sagen, das war ein schrittweise. Es ging ja sehr schlau, es ging ja mit dieser ganzen Gendergeschichte los in die Universitäten und dann ab von den Universitäten in die Medien. Und dann hieß es divers, divers und man hat eben schön langsam die Gesellschaft auseinanderdividiert. Und mittlerweile ist es so, dass man richtige Feindbilder sucht. Ich habe ja oft das Gespräch gesucht mit Leuten, die dieses Feindbild von mir hat. Die hat überhaupt kein Interesse. Die wollen mich gar nicht treffen. Ich habe gesagt, wir sind sicher mit vielen Dingen einverstanden. Das fußt auf einem großen Missverständnis. Das Missverständnis ist gewollt. Man will das so. Es ist ein politisches Programm und die Propaganda wird ja auch bezahlt. Ich meine, das muss ja auch bezahlt werden. Das heißt, dahinter sind natürlich schon Gelder von Stiftungen, die daran Interesse haben, die Europäer zu destabilisieren und vor allen Dingen die Bürger gegeneinander aufzuhetzen. Und da ist es unglaublich schwer, dagegen anzukommen, weil wenn Argumente nicht mehr zählen, wenn nur noch unter der Gürtellinie angegriffen wird, wenn es nur noch heißt, du Nazischwein, da können sie eigentlich mit Argumenten nicht mehr kommen.
Wie geht es jetzt weiter nach dieser Wahl im Osten? Was ist da Ihre Prognose? Was haben Sie das Gefühl, wer koaliert mit wem? Wie geht es da in diesem ja, ein bisschen undurchsichtigen Teil im Osten weiter in Deutschland?
Also die Altparteien, also die noch drin sind, die SPD und die CDU, die werden mit der Bündnis Sahra Wagenknecht koalieren. Sie koalieren lieber mit einer offenen Linken statt mit einer rechten Partei. Und damit wird natürlich sehr schnell klar werden, dass die mir sehr sympathische Sahra Wagenknecht die Versprechen, die sie den Bürgern gegeben hat, nicht halten wird können, weil die anderen dagegen sind. Man will die unkontrollierte Einwanderung, man will dieses Humankapital aus dem globalen Süden ausschöpfen und abschöpfen, aus hunderten und eins Gründen. Dann wird der Bürger erst sehen, hoppla, wir sind getäuscht worden. Und die Freundschaft mit Russland, das wäre ja auch etwas Wichtiges. Das wird sie auch nicht durchsetzen können. Denn wer schafft, wer zahlt, schafft an. Und das möchten die Amerikaner wiederum nicht. Und wir sind nun mal den Amerikanern verpflichtet. Das ist einfach so. Wir müssten, das ist sehr schwierig, da muss man sehr diplomatisch sein, hohes Verhandlungsgeschick haben. Also die Energiewende, die loszuwerden, schätze ich, wird sie sich schwer tun. Einwanderungspolitik rasant ändern. wird sie sich extrem schwer tun. Und Friede mit der Ukraine, das haben wir sowieso nicht zu bestimmen. Also der Bürger wird sehen, hätten wir doch die AfD gewählt, die wäre wenigstens, die hätte dann zeigen müssen, was sie kann. Man hätte sie ja ruhig 4 Jahre lang mal an die Macht als Probeland Thüringen. Wo ist das Problem? Es wäre ja nur Thüringen gewesen. Hätte noch, wenn man vernünftig wäre, hätte man gesagt, lass sie doch mal regieren. Da sollen die Bürger schon sehen, ob sie es können. Man hat solche Angst davor, dass sie es können, dass es auf Teufel komm raus verhindert werden soll.
Von außen betrachtet aus der Schweiz reibt man sich ein bisschen verwundert die Augen. Klar, das hat eine Vorgeschichte zwischen CDU und AfD, aber wenn man diese Wahlergebnisse anschaut, dann liegt doch eigentlich eine Mitte-Rechts-Koalition zwischen CDU und AfD auf der Hand. Warum können diese beiden Parteien da nicht eine Lanze brechen, den Wählerwillen quasi umsetzen? Woran hapert es da aus Ihrer Sicht? Und was wäre vielleicht auch zu tun? Wie würden Sie diesen Graben zwischen diesen beiden Parteien kitten, damit so eine Koalition zwischen AfD und CDU nicht hinter einer Brandmauer zur Seite geschoben wird?
Die Brandmauer ist ja nur dazu da, um dem Bürger weiszumachen, dass die CDU eine konservative Partei ist. Das ist sie ja nicht mehr. Die CDU ist grün, ist eigentlich grün und auch Sozi. Die haben praktisch aus der SPD die Leute weggenommen auch. Und sie wollen deswegen nicht mit der AfD koalieren, weil sie sonst gezwungen wären, konservative Familienpolitik, konservative Energiepolitik, Antikrieg, dass sie das gemeinsam, und das wollen sie nicht. Sie wollen den Kurs weiterfahren, Krieg. Sie wollen die Energiewende, um die Menschen hier zu verarmen, weil ein armes Volk ist schwach. Und damit können Sie sich an der Regierung halten. Und Sie wollen natürlich auch keine, wie sagt man, die Wende bei der Immigration, die Immigrationswende wollen Sie auch nicht, denn Sie wollen weiterhin das Humankapital aus dem globalen Süden ausschöpfen, um weiterhin soziale Unruhe zu stiften. Weil wenn man Unruhe hat in einem Land, dann fragen die Leute irgendwann nach einer starken Hand und einer starken Kontrolle und die kriegen sie dann auch. Dann wird eben stärker kontrolliert. Aber nicht der eingebürgert wurde jetzt gestern, sondern die einheimische Bevölkerung. Haben wir ja jetzt schon. Werden ja jetzt schon in England und im Rest der Europa Leute ins Gefängnis getan, nur weil sie sich kritisch geäußert haben über die Regierung. Da geht es hier uns hier noch gut. Man wird sehen, wie lange das noch möglich ist. Aber die CDU, CSU hat kein Interesse an der AfD. Die Brandmauer ist die Entschuldigung, dass man sie als Schmutz-Ferkelkind bezeichnet, damit man nicht mit ihr koalieren muss, weil man viel lieber mit den Linken koaliert, weil man selber links ist.
Wenn man diesen Gedanken allerdings zu Ende denkt, dann ist die einzige Option, dass man einfach so lange zuwartet, bis die AfD aus eigener Kraft über 50% kann. Oder ist das völlig falsch? Ist das verkehrt?
Das ist natürlich die Frage, ob das gelingen kann. Denn natürlich gibt es nach wie vor Bestrebungen, die AfD zu verbieten. Jetzt müssen wir natürlich hoffen, dass die deutschen Richter sich nicht in die Karten schauen lassen und dass sie unabhängig urteilen werden. Auch für sie schwierig, denn die werden ja gewählt und wir haben eben, es ist eben nicht, die Gewaltenteilung ist zwar festgeschrieben, aber sie ist eben dadurch, dass die Richter ja von den Parlamentariern und den, ja, von den Parlamentariern auch gewählt werden und auch Karriere machen wollen und nach oben kommen. Also es bedarf schon sehr viel Mut für die Richter und ich drücke ihnen da alle Daumen, dass sie es schaffen, ihre Selbstständigkeit und ihre Unabhängigkeit zu wahren. Aber ob die AfD auf 50% kommen wird, das ist, also man wird alles tun, um zu verhindern, dass die AfD an die Macht kommt. So viel steht fest. Ähnlich wie bei Donald Trump in Amerika, da wird ja auch alles versucht, damit er bloß nicht an der Regierung kommt.
Wenn man jetzt noch das letzte Themenfeld, das ich ansprechen möchte, aufreißen will, Die Ampelregierung. Was bedeuten diese Wahlen für die regierende Elite in Berlin? Was hat dieses Wählerverdikt gezeigt? Es sind schon von Neuwahlen immer, das Gerücht von Neuwahlen macht schon, oder die Forderung macht schon die Runde. Wolfgang Kubicki hat Neuwahlen gefordert, er sieht da die Legitimation eigentlich flöten. Was bedeuten diese Wahlen in Sachsen und Thüringen für die Ampelregierung?
Also für die Ampelregierung bedeutet es viel härter durchgreifen und die Opposition zum Schweigen zu bringen. Es wird alles versucht werden, die AfD noch weiter und noch schlimmer zu verunglimpfen. Es wird ja auch der Herr Höcke, wenn man ihn interviewt, wird als erstes gesagt, bei Ihnen, Sie sind ein vom Gericht Verurteiler, man darf Sie einen Rechtsradikalen nennen. Das ist immer das Erste. Bloß schnell jemanden brandmarken, nie zu den Inhalten kommen, sondern immer erst gleich mal beschimpfen. Das ist eben, wenn ich sage, unter der Gürtellinie. Es wird nicht mehr inhaltlich diskutiert, weil inhaltlich weiß man, die Inhalte mit der AfD sind nicht kompatibel mit den Inhalten der Ampel. Und dass die Leute die Ampel nicht wollen, ist eigentlich egal. Die sitzen in Berlin so fest im Sattel. Die haben so viel Macht. Die können das verhindern und die werden es verhindern. Ich freue mich natürlich, dass der Osten noch so, ja, dass das echte, die Ossis sind eben noch echte Demokraten, weil die haben ja gerade den Sozialismus hinter sich gelassen. Deswegen sind die immun gegen diesen Ökosozialismus, der jetzt mit harter Hand, aber Berlin, die werden sich ihre Regenjacken anziehen und werden sich einfach wärmer anziehen und weitermachen.
Vorgängig wurde ja davon gesprochen, beziehungsweise es wurde viel geschrieben in den Medien darüber, dass diese Wahl eine Schicksalswahl für Deutschlands Demokratie ist, dass die Demokratie sozusagen in Gefahr ist mit diesem Erstarken der AfD. Was bedeutet diese Wahl für die Demokratie Deutschlands?
Also die Demokratie Deutschlands war ja schon an einem seidenen Faden gehangen, als die Kanzlerin Merkel so von Südafrika aus die Wahl in Thüringen nicht anerkennen wollte und gesagt, das muss neu gewählt werden. Da wussten wir schon, was es geschlagen hat. Und jetzt ist es eben ähnlich. Das Volk hat die AfD gewählt, aber sie kriegt die AfD nicht. Das Volk muss umerzogen werden. Die kriegen jetzt erstmal die Reitpeitsche zu spüren. Das wird in Sachsen nicht ähnlich sein. Die Sachsen wollen sich, sie haben noch ein bisschen eine liberalere Gesinnung, aber die wünschen sich AfD, aber sie kriegen sie nicht.
Und warum kommt es am Ende trotz allem gut? Warum ist Deutschland nicht verloren? Das scheint mir alles vertrackt und verzwickt, so wie Sie das beschreiben. Warum kommt es am Ende trotzdem gut, Frau von Thurn und Taxis?
Es kommt deswegen, weil natürlich die Regenerationskräfte sehr, sehr stark sind. Und die Jugend ist eben doch konservativ. Die Jugend ist konservativ. Die Jugend möchte das haben, was die Eltern hatten. Die Eltern erzählen ja, wie es früher toll war. Und dass es jetzt leider keinen Urlaub mehr geben kann. Und dass es jetzt eben das zweite Auto nicht mehr geht. Und dass jetzt die Wohnung, die sich der 16-Jährige wünscht, dass es halt jetzt nicht möglich ist. Aber dass es eben noch vor 20 Jahren alles möglich war. Das heißt, die Jugend will eine andere Politik. Und die DDR konnte ja auch nur so lange existieren, bis sie dann unblutig niedergeschlagen wurde. Also alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei.
Frau von Thurn und Taxis, Frau Fürsing, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Bitte gerne und alles Gute Ihnen.
Vielen Dank.